Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Die Mikrofonrotation geht weiter. Diese Woche mal wieder in einer anderen Besetzung und die führt Hanna Gobrecht und mich, Yannick Sorgatz, zusammen. Hallo Hanna.
Hallo Yannick.
Wir sprechen nach einer, ich würde sagen, doch überraschend ereignisreichen Woche bei Borussia. Also als Thomas und ich vor einer Woche aufgenommen haben, da dachten wir so, ja, tut sich überhaupt was? Was könnte sich bewegen? Und dann gab es doch etwas. Und Hanna, ich frage mal so, was sagst du zum Auto von Tim Kleindienst?
Ja, das ist eine gute Einstiegsfrage. Es ist groß, es ist sehr groß. Ich gehe davon aus, dass einige von euch da draußen auch das Foto gesehen haben, das dann am Donnerstag ziemlich schnell die Runde gemacht hat, wo der, ja, also das ist ja, du weißt doch die Marke Dodge Ram, sagt man dazu?
Ja, jetzt, wenn wir jetzt öffentlich-rechtlich oder so werden müssen, dürfen wir das sagen. Dodge Ram hat uns nicht bezahlt, aber ja, ich glaube, so heißt das Gerät oder naja, Gerät ist ja fast schon gelinde gesagt bei diesem Tier von Auto, diesem Pickup-Truck, der da am Borussia-Park stand.
Und ich fand es eigentlich am interessantesten, das Größenverhältnis wirklich dann beurteilen zu können, weil daneben stand, glaube ich, jetzt nennen wir die nächste Marke, einfach ein Audi-Kombi, der an sich ja jetzt auch nicht so klein ist, aber im Vergleich dazu hat er dann doch sehr, sehr klein gewirkt. Also ja, das Auto ist mit Sicherheit höher, als ich groß bin. Ich bin 1,80 groß. Ob es jetzt größer ist als du, Yannick, das weiß ich nicht. Müssten wir mal in der Vorbereitung abchecken, dann müsstest du dich mal daneben stellen.
Ist es größer als Tim Kleindienst? Dann wahrscheinlich, ja, ist ähnlich. Weißt du, wie groß ist Tim Kleindienst? 1,94, dann ist er 2 Zentimeter kleiner als ich. Ja, aber großer Mann, großes Auto und ja, jetzt keine sehr unauffällige Transferanbahnung, würde ich mal sagen. Das Auto war nicht zu übersehen. Das Kennzeichen, das wir jetzt nicht nennen werden, war auch sehr eindeutig, nicht nur durch ja, die Zuordnung Heidenheim, HDH. Und dann ging es auch relativ flott. Eine Nacht noch schlafen. Also ich nehme an, Tim Kleins musste nicht noch drüber schlafen, aber dann war alles fix. Und kurz nach den neuen Heim- und Auswärtstrikots wurde dann auch der Zugang für den Sturm announced. 7 Millionen in etwa soll er gekostet haben. Und damit hat Borussia jetzt schon wieder einen Neuner verpflichtet, jahrelang. Gab es eigentlich keine. Letzte Saison dann Thomas Schwanscherer und dazu noch Jordan Sibachö ausgeliehen. Jetzt eben Tim Kleindienst. Und Hanna, ich würde sagen, damit hat sich die ja einstige Hierarchie, die sich ja gar nicht so richtig finden konnte, schon wieder geändert. Denn das dürfte erst einmal Borussias Mittelstürmer Nummer 1 sein.
Definitiv. Allein die 12 Ligatore in der vergangenen Saison geben das her und ja, für Thomas Schwanscherer heißt das, dass er da erstmal so ein bisschen in die Herausfordererrolle gerückt ist, will ich mal sagen. Das muss ja auch gar keine undankbare Rolle sein, sondern er hat dann so ein bisschen, vielleicht nimmt es ihm auch in gewisser Weise den Druck, was ja auch dann was Positives sein kann. Aber klar, wir sprechen jetzt zu einem Zeitpunkt darüber, wo noch eine ganze Vorbereitung vor beiden liegt. Also es kann natürlich auch sein, aber das würde mich jetzt überraschen, dass sich irgendein System herauskristallisiert, wo vielleicht ganz klar ist, dass beide sogar dauerhaft beginnen können. Das halte ich jetzt aufgrund der doch dann starken Außen von Borussia eher für unwahrscheinlich. Aber ja, Tim Kleindienst ist jetzt bisher der Top-Zugang des Sommers. Ich wage mal die These, dass er es auch bleiben wird. Ist jetzt der dritte Transfer, den Gladbach eingetütet hat. Und, das muss man ja auch sagen, der dann zu diesem Zeitpunkt, wo er jetzt getätigt wurde, dann doch in gewisser Weise auch überrascht hat.
Ja, es war der 21. Juni und ja, Borussia hat 3 Verpflichtungen schon getätigt. Ich würde sagen, was so die Expected Transfers angeht, ist man da auf jeden Fall im Plus und ja, es ist ja auch sonst noch relativ ruhig auf dem Markt. Klar, gibt es dann so Themen wie Waldemar Anton zum BVB, die hochkochen und auch großes Interesse wecken. Aber ja, Tim Kleindienst ist also da. Er kriegt die Nummer 11. Das Trikot hat er auch schon gezeigt. Das neue, das habe ich mit Thomas ja schon ausführlich besprochen. Das könnt ihr euch nochmal anhören, wie wir das eingeordnet haben. Jetzt sind sie also raus. Und Hanna, du hast dir Kleindienst auch nochmal abseits seiner Tore angesehen. Das ist natürlich das Plakativste, wie viele Tore schießt ein Stürmer. Aber was kann Borussia darüber hinaus von ihm erwarten? Was bringt er sonst noch mit? Was vielleicht sogar ein bisschen überrascht?
Ja, ich habe ja vor 2 Wochen, da habe ich mit Thomas aufgenommen und da haben wir auch schon Tim Kleindienst ausführlich beleuchtet. Die, die es gehört haben, werden sich vielleicht erinnern können. Und ich glaube, was so über allem steht, ist einfach diese Intensität. Man kann ihn auch als Intensitätsmonster betrachten. Also er war unter Frank Schmidt in Heidenheim auch der Spieler,
wie sein Auto,
der die
eigentlich.
Ja, genau. Er war derjenige, der unter Frank Schmidt in Heidenheim in der vergangenen Saison mit die meisten Sprints und die meisten intensiven Läufe gemacht hat. Allein das sagt ja schon viel aus. Und wenn man bedenkt, dass Franck Honorat der einzige Brusse ist, der in beiden Kategorien, also meiste Sprints und intensive Läufe, in der Bundesliga unter den Top 50 zu finden ist, dann sagt das natürlich auch sehr viel darüber aus, was Gladbach sich dann auch von Kleindienst erhofft. Und ich finde, aber da können wir gleich nochmal näher drauf eingehen, dass ja nicht nur Kleindienst, sondern ja auch Stöger und Sander diese Qualitäten irgendwo einbringen und dass Gladbach jetzt 3 Spieler verpflichtet hat, bei denen diese Attribute ganz weit oben stehen, sagt ja auch viel darüber aus, was sich die Verantwortlichen erhoffen oder wie sie diesen Kader eben in gewisser Weise neu zusammenstellen wollen.
Ja, das ist voll die Intensitäts- und auch Führungsschiene. Alle 3 sollten ja auch keine Probleme haben, anzukommen bei Borussia, obwohl es für Sander ja schon ein Sprung ist, was so die Größe des Clubs angeht. Aber er hat ja auch ein Interview gegeben in der Sportbild, das finde ich sehr erfrischend war und denke, da kann man von ihm einiges erwarten. Kevin Stöger ja auch, da muss ich mal an sein Zitat in der Relegation denken, als er sich nach dem 0-3 zu Hause gegen Düsseldorf hingestellt hat und gesagt hat, ja, die haben hier 3 Tore geschossen, warum sollten wir das nicht in Düsseldorf schaffen? Und zack, da hat man 3 Tore geschossen und dann im Elfmeterschießen doch noch die Rettung geschafft. Das sind sicherlich Qualitäten, die Borussia schon kurzfristig sehr weiterhelfen werden und da darf man schon guter Dinge sein, dass das auch einen Effekt haben wird. Klar, jetzt beginnt dann in der Vorbereitung die Arbeit drumherum, einfach diese Spieler reinzuschmeißen, das wird nicht reichen. Ein Tim Kleindienst muss auch gefüttert werden, ein Philipp Sander muss dann doch erstmal sich an die Bundesliga gewöhnen. Im besten Fall tut er das schnell. Und Kevin Stöger muss ja auch erstmal seine Riesenform aus der Rückrunde dann über den Sommer transportieren. Aber wenn das gelingt, dann ist schon mal ein guter Anfang gemacht. Und man muss ja auch sagen, wir bewerten ja diese Transfers nicht danach, ob sie Borussia sofort in die Europa League schießen, sondern danach, ob sie wirklich mal für eine stabile Saison sorgen können und dafür sorgen können, dass die Sorgen, jetzt war viel Sorgen, nicht von Beginn an groß sind.
Ja, und ich finde auch, man muss das auch nochmal in gewisser Weise auch so einordnen, dass diese Transfers, die jetzt getätigt wurden, so ein bisschen ja die neue Realität einfach auch bei Borussia sind. Also wenn man es jetzt mal böse formulieren wollen würde, dann kann man ja sagen, ja gut, Gladbach hat jetzt 3 Spieler geholt. Der eine, also Philipp Sander, hat vor ein paar Jahren noch dritte Liga gespielt. Kevin Stöger hat jetzt auch noch nicht über einen längeren Zeitraum, also die letzte Saison, die haben wir ausführlich gelobt und da ging es auch nicht nur um seine Leistung in den Relegationsspielen, sondern eben um diese Auffälligkeit in der Offensive über das ganze Jahr. Und Tim Kleindienst hat bisher auch nur bewiesen, dass er in Heidenheim eben viele Tore schießen kann. Das wäre jetzt das, was man so sagen könnte, ja okay, gut, dann ist es ja eigentlich auch logisch, dass solche Spieler dann nach Gladbach kommen, weil für diese Kategorie Spieler, über die wir hier reden und dann auch gerade in dem Alter, ist Gladbach halt dann eben schon noch der nächste Schritt. Das sind jetzt alles keine Spieler, mit denen man Transferwerte schaffen wird. Auch das ist ja ein Punkt, der eigentlich im Fokus stehen soll, dass man Spieler wieder jung verpflichtet und sie dann später mit möglichst hohem Gewinn verkauft. Das wird bei keinem dieser Spieler der Fall sein. Ja, aber das ist das, was wir auch eben so ein bisschen besprochen haben schon, dass ja die eben für eine gewisse Führungsstärke stehen, vielleicht auch für eine gewisse Verlässlichkeit. Und ich habe es vor 2 Wochen schon mal angedeutet, Gladbach ist halt für solche Spieler trotzdem auch vor allem von der Größe des Stadions, von dieser Gesamtgröße des Vereins und dann auch eben vom Gehalt eben nochmal ein anderer Schritt als die Clubs, in denen sie bisher gespielt haben.
Genau, nur weil man eine 34-Punkte-Saison spielt, muss das Stadion nicht verkleinert werden. Das hat weiterhin 54.000 Plätze, der Briefkopf hat Bestand und all die Fans sind auch noch da. Das ist schon sehr attraktiv und man kann eben auch noch, das zeigt auch die Gehaltstabelle der Bundesliga, gewisse Summen zahlen. Kann dann auch mal sein, soll es ja gewesen sein bei Stöger, dass sich ein Spieler sogar für etwas weniger Geld in Gladbach entscheidet, weil er woanders noch mehr hätte verdienen können. Das soll ja in Frankfurt so gewesen sein, aber da hat er sicherlich seine Einsatzzeit in Gladbach höher eingeschätzt. Nee, und das sind auch wichtige Signale, dann einfach mal innerhalb der Bundesliga sich wieder durchzusetzen gegen andere Clubs, wie gegen Union Berlin beispielsweise. Und ja, das muss man auch gar nicht kleinreden, das ist gut. Und da ja alles mit allem zusammenhängt im Fußball, kann Borussia ja zumindest hoffen, dass eine stabilere Saison, dass eine bessere Achse, dass mehr Führungsstärke dafür sorgt, dass sich Spieler, die irgendwann gut verkauft werden könnten, mit denen man noch Gewinne generieren kann, dass die einfach sich in diesem Umfeld besser entwickeln können, wenn ein Sander, Stöger, Kleindienst da sind. Ich denke jetzt mal beispielsweise an Luca Netz, der ja keiner ist, der da jetzt vorangehen wird in der nächsten Saison, aber der davon profitieren könnte, wenn alles doch etwas mehr aus einem Guss und stabiler ist bei Borussia. Und ja, deswegen geht's dann letztlich auch ums Gesamtgefüge und da sind diese drei Transfers auf jeden Fall drei, die da reinspielen. Du hast die Torquote von Kleindienst angesprochen, er hat also in Heidenheim in der ersten und zweiten Liga alle 174 Minuten getroffen, das ist sehr gut. Er hat in Freiburg, Gent und Cottbus in den ersten beiden Ligen nur alle 679 Minuten getroffen, also ja, in Heidenheim fast viermal so viele Tore, die Torquote fast viermal so gut wie an den anderen Standorten. Also die muss er nach Gladbach bringen, weil seine Expected Goals-Werte zum Beispiel pro 90 Minuten, die sind auf dem Niveau von Jordan. Aber der große Unterschied, Tim Kleindienst hat seit März 2022, also seit mehr als zwei Jahren, kein Spiel verletzungsbedingt verpasst. Der war, glaube ich, einmal gelb gesperrt, einmal krank. Aber das ist schon sehr wichtig. Er hat letzte Saison fast 3000 Minuten in der Bundesliga gehabt, also kaum was verpasst. Und Jordan und Schwanscherer kamen zusammen auf 2300. Also das ist auch eine große Hoffnung, dass er einfach auch Stabilität in der Hinsicht bringt, weil er einfach immer zur Verfügung steht. Das hat man letzte Saison ja gelernt, dass das nicht zu unterschätzen ist. Ja, und wenn man dann eben jetzt wirklich diesen Strich drunter zeichnet unter die bisherigen Transfers, dann kann man schon sagen, ja, da kann Borussia echt mit zufrieden sein. Da ist eine gute Basis geschaffen. Aber Hanna, jetzt ist die Frage, wie geht's weiter in der Transferperiode?
Ja, da würde ich jetzt sagen, und da würde ich mich jetzt auch endgültig drauf festlegen, ohne Einnahmen kann Borussia jetzt zumindest den Kader nicht so umbauen, in der Defensive vor allem, wie sie es jetzt dann gerne doch noch tun würden. Nico Elvedi, das ja, haben wir jetzt hier auch schon ein paar Mal betont, ist ein Verkaufskandidat, kann aber auch gerade bei der EM keine Eigenwerbung betreiben, weil er eben nur auf der Bank sitzt und das ja dann auch im Achtelfinale noch der Fall sein wird. Also wenn sich da zum Beispiel was tun würde, dann würde Borussia auch nachlegen. Aber ich glaube, dass wir jetzt für so drei Wochen, also mindestens bis zum Ende des Turniers und vielleicht auch noch ein bisschen darüber hinaus, das wäre dann so Trainingslagerstart bei Borussia, dass sich da erstmal nicht viel bewegen wird, also weder auf der Zugangs- noch auf der Abgangsseite.
Ja, man kann ja mal ganz konkret durchzählen. Ich muss jetzt selbst überlegen, Borussia hat noch vier Innenverteidiger, Elvedi, Itakura, Friedrich und Chiarodia. Richtig? Wöber ist also am 1.7. offiziell weg und wird wahrscheinlich auch nicht wiederkommen und Toni Janschke hat seine Karriere beendet, also bleiben vier, wo man ja sagen könnte, wenn keiner geht, dann reicht das ja auch erstmal, aber es ist natürlich angedacht, dass etwas passiert, dass allen voran Nico Elvedi den Verein verlässt, bei Marvin Friedrich zum Beispiel hört man relativ wenig, deswegen ist erstmal davon auszugehen, dass der bleibt und ja, Fabio Chiarodia soll und wird auch eine wichtigere Rolle spielen als in der Vorsaison. Deswegen in dieser Gemengelage ist das Ganze mit David Affengruber von Sturm Graz, dessen Vertrag da ausläuft, der ist Meister geworden mit Graz, überraschend auch nicht so heiß, weil er auch einfach ein anderer Typ wäre als Wöber und oder Chiarodia, auch kein Linksfuß, sondern ein Rechtsfuß, deswegen bahnt sich da jetzt nichts an und genauso ist es ja im Mittelfeld, auch da muss ich immer durchzählen, Hanna, hilf mir und kontrolliere mich. Weigel, Kramer, Sander, Reitz, Kone, Neuhaus, Stöger,
Einer fehlt
und
noch.
Und jetzt habe ich einer fehlt noch.
Der kommt zurück.
Ach ja, Oskar Fraulo. So, ja, 8 Stück sind es für wahrscheinlich maximal 3 Positionen. Heißt, eigentlich ist es so, wenn da 2 gehen, muss man nicht mal einen holen. Also jetzt angenommen, dass mit der Vertragsauflösung Kramer passiert, dann ist man also weder gezwungen, was zu machen, noch, ja. Und auch wenn man dann noch Oskar Fraulo wieder verleihen würde, würde es eigentlich auch reichen. Deswegen ist das Ganze mit Ao Tanaka ja auch zu dem Zeitpunkt nicht konkret gewesen und wird es auch so schnell nicht werden. Deshalb war es ja auch Quatsch, dass es diese Gerüchte jetzt um Fabian Rieder zu diesem Zeitpunkt gab. An dem war Borussia letztes Jahr intensiv dran, als er noch in Bern war. Dann ging er zu Stade Rennes, weil Borussia auch nicht das nötige Geld hatte, um ihn zu verpflichten. Dort ist er nicht glücklich geworden. Jetzt hat ein belgischer Journalist dann vor ein paar Tagen geschrieben, dass Borussia an einer Leihe mit Kaufoption interessiert sei. Nur, wie gesagt, wie sollte das gehen zum jetzigen Zeitpunkt? Wäre irgendwann gegangen, nur jetzt gerade eigentlich vor ein paar Minuten rausgekommen, wird Fabian Rieder verliehen in die Bundesliga, aber an den VfB Stuttgart, könnte also nächstes Jahr Champions League spielen. Und ja, so schnell wird sich da im Mittelfeld erstmal nichts tun. Weil man ja auch jetzt gerade halt noch Neuhaus und Kone unter Vertrag hat. Das sind namhafte, im Fall von Neuhaus sehr gut verdienende Mittelfeldspieler. Kramer namhaft gut verdient, nicht mehr viele Spielminuten, aber eben noch dieses hohe Gehalt. Weigel sowieso, ja, also es muss auf der Abgangsseite was passieren und was dann reinkommt, das könnte auch investiert werden, wie auch immer, vielleicht dann auch in einen Linksverteidiger Backup, also diese Prioritäten vermischen sich dann halt auch irgendwie und man kann nicht sagen, okay, passiert A, dann passiert B, also erstmal abwarten, was überhaupt passiert, aber Hanna, zumindest ein Abgang bahnt sich ja an.
Ein klitzekleiner, jetzt teasern wir das hier so mega spannend an. Nein, die Sportbild hat am Sonntagabend berichtet, dass Jan Olschowski vor einer Leihe zu 1860 München steht. Das wäre dann dritte Liga für Olschowski in der kommenden Saison. Es ist ja bekannt, dass Gladbach bereit wäre, Olschowski auszuleihen. Das war im Winter ja nicht der Fall, da wollten sie ihn halten. Jetzt scheint man einen Club gefunden zu haben. Klar, dritte Liga ist jetzt auf den ersten Blick für Olschowski insofern ein Fortschritt, als dass er dann, Yannick, nicht in der U23 spielen müsste.
Ja, eine Liga weiter oben, aber so eingeordnet in seinen Karriereverlauf seit seinem Bundesliga-Debüt im November 22 jetzt auch kein Aufstieg. Seitdem, also müssen wir zurückdenken, es gab im Winter 22/23 zumindest Debatten, auch sehr von den Fans natürlich geführt, aber es gab sie, ob man überhaupt einen Sommernachfolger holen müsste, weil es gibt ja Olschowski. Man hat sich ja dagegen entschieden. Ich denke auch nach wie vor, das war eine sehr gute Entscheidung, auch wenn das mit Jonas Omlin verletzungsbedingt bislang nicht so gelaufen ist, wie man sich das erhofft hatte. Dafür ist aber Moritz Nikolas da voll reingeschossen in diese Lücke, hat auch genutzt, dass Olschowski im vergangenen Sommer dann noch seinen Daumen gebrochen hatte und nicht bereit war. Ja, und wenn man jetzt so dann ein Jahr weiter denkt, vielleicht 2 Jahre weiter, dann sieht man nicht wirklich die Tür aufgehen für Olschowski in der Bundesliga, weil dann ist ja irgendwann auch schon, naja, vielleicht Nikolas noch da und Omlin nicht mehr oder ja, Jonas Omlin ist ja halt auch gerade 30 geworden, wenn er fit bleibt und gut hält, dann kann er auch noch viele Jahre im Borussia-Tor stehen und irgendwann hätte man ja schon Thiago Pereira Cardoso, der ist gerade 18 geworden, das wirklich sehr große Torwarttalent, das ich auch höher einschätzen würde als Olschowski, ja, deswegen, oder? Sieht man nicht so richtig die Tür aufgehen für Olschowski. Weder kurz-, mittel- noch langfristig.
Nee, in Gladbach auf jeden Fall nicht. Deswegen ist die Leihe ja auch jetzt im Ansatz erstmal ein sehr vernünftiger Schritt. Man hat jetzt bei Jonas Kersten gesehen, wo das dann hinführen kann. Er hat ja bei Arminia Bielefeld die ganze Saison im Tor gestanden und ist halt trotz dass Bielefeld nur auf Platz 14 gelandet ist und die zwischenzeitlich echt auch so eine Krisenphase hatten, ist er halt als einer der Gewinner aus dieser Saison hervorgegangen und wurde dann jetzt von Arminia Bielefeld fest verpflichtet. Kann bei Olschowski natürlich auch so laufen. Ist natürlich die Frage, wie die gesamte Saison für 1860 München, wo gerade auch ein großer Umbruch, ich weiß, Gladbach-Fans können dieses Wort nicht mehr hören, aber in Verbindung mit anderen Vereinen ist es ja wahrscheinlich erlaubt, stattfindet. Ja, und dann wird man sehen. Also, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich auch wahrscheinlich darauf setzen, dass Olschowski auf kurz oder lang dann auch Gladbach verlassen wird. Und er wäre dann möglicherweise einer von vielen, die es dann über Umwege aus Gladbach heraus dann doch noch irgendwie in den Profifußball geschafft hätten.
Ja, das ist ja ein Thema, über das wir letzte Woche mit Nachwuchsrektor Mirko Sandmüller gesprochen haben. Das Interview dazu erscheint wahrscheinlich, ja, nachdem dieser Podcast erschienen ist, aber je nachdem, wann ihr hört, ist es schon draußen. Das könnt ihr euch auch gerne mal durchlesen. Ja, Mirko Sandmüller über die Planung in U19, U23 und überhaupt im Fohlenstall, Strategien, seinen Job und so weiter. Ich denke, da steht einiges drin. Die U23 ist ja auch schon wieder im Einsatz, hat das erste Testspiel 1:1 gegen Dilgrad gespielt und wie viele Latten- und Pfostentreffer? Ich glaube 5 oder so gab es. Deswegen, ja, da war ein bisschen Pech unterwegs, aber dauert ja auch noch einige Zeit, bis die Regionalliga-Saison beginnt. Jetzt haben wir über Torhüter gesprochen, Hanna, und ich habe angefangen damit, dass es eine ereignisreichere Woche war, als wir gedacht hätten. Es war in dem Sinne kein Borussia-Abgang, weil der feststand, aber bei Fabian Otte, Borussias jetzt Ex-Torwarttrainer, gibt es was Neues und ich würde sagen, das sind ziemlich große Nachrichten für ihn.
Ja, dass er mit 33 oder 34, wie alt ist er jetzt nochmal? 34, ne?
33, oder?
33? Ja, warte, das checke ich jetzt eben schnell.
Das wollen wir jetzt klären.
Das geht jetzt hier live on air. Fabian Otte ist 33. 4. Dezember, der Geburtstag 1990. So, dass er ja in dem Alter, also mit 33 zum FC Liverpool, als Torwarttrainer wechseln kann, ist für ihn, glaube ich, eine unglaubliche Geschichte. Ich habe auch jetzt schon einzelne Kommentare gelesen. Ja, jetzt bekommt das Ganze irgendwie noch einen Beigeschmack. Er sagt, er geht in die USA und will diese Chance wahrnehmen. Und jetzt geht er am Ende dann eben nach Liverpool. Ja, aber Liverpool ist ja, also brauchen wir nicht drüber reden, dann nochmal vor allem mit der Premier League und der Tatsache, dass er auch schon mal in England gearbeitet hat bei Burnley. Für ihn, glaube ich, eine runde Sache und nochmal dann einige Stufen über Borussia Mönchengladbach.
Ja, ich würde sagen, wenn der Scouting-Algorithmus des FC Liverpool dich auserwählt, dann kannst du nicht Nein sagen. Wer doch weiß, wie Liverpool den Klopp-Nachfolger gesucht hat, Arne Slot von Feyenoord Rotterdam, ein ja sehr vielschichtiges, ausführliches, intensives Verfahren. Also da wird mittlerweile, also schon früher wurde wenig dem Zufall überlassen, aber jetzt einfach noch weniger und ähnlich fiel dann auch die Wahl der Besitzergruppe des FC Liverpool auf Fabian Otte und die werden sich da was dabei denken und ich glaube, Fabian Otte muss dann eigentlich auch nicht so lange überlegen, nicht ganz klar ist, wie das jetzt mit seinem Job mit den USA ist, ob er das weiter zweigleisig macht oder nicht, aber ja, hat er jetzt ja auch in Gladbach schon gemacht und hinbekommen, ja, trainiert er da in Alisson und Kelleher, zwei Nationaltorhüter, die auch weg wären in den Länderspielpausen, von daher würde das funktionieren. Ja, so viel zu der transfermäßig ereignisreicheren Woche, wir haben über diese schon gesprochen, in Stand jetzt nichts Großes zu erwarten ist, aber es ist ja dann meistens so, wenn es anfängt, dann kann es auch schnell gehen. Dementsprechend lässt sich das schwer prognostizieren. Jetzt sind es ja sogar immer noch 2 Wochen, bis Borussia mit dem Training beginnt. Und hat das ja so ein bisschen irgendwie, wenn man jetzt das bewertet, merkt man ja schon diesen Effekt. Es legt sich so ein bisschen was drüber über diese letzte Saison. Es gibt ja den Recency-Bias, da schätzt man dann Sachen, die gerade passiert sind, irgendwie besser ein, als die Gesamtlage ist und irgendwie, ja, setzt das so als Standard irgendwie. Jetzt ist so ein bisschen das Gegenteil von Recency Bias, weil etwas länger her ist, hat man auch das Gefühl, irgendwie ist es besser geworden, es ist nicht mehr so schlimm, aber man darf ja nicht vergessen, es beginnt ja wirklich auch für Gerardo Seoane, über den wir jetzt ja gar nicht so viel gesprochen haben, und sein Trainerteam und die neue Mannschaft, echt ambitioniertes Projekt. Und es gibt halt auch einiges aufzuholen in der Vorbereitung und dann zu Beginn der Saison. Und das muss schon sitzen und darf nicht so weitergehen, wie es geendet hat.
Ja, und da hat man ja auch mit dem, also das wird ja dann vor allem im August noch Thema sein, aber man hat ja da auch wirklich mit dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal bei Erzgebirge Aue auf jeden Fall einen Gradmesser, da wird es dann direkt drauf ankommen. Das ist dann nicht, ah, wir schauen mal am Sonntagmittag bei einem Amateurverein vorbei. Also ich will jetzt hier Erzgebirge Aue auch nicht stärker reden, als sie sind. Aber man weiß ja, ne, für solche Clubs ist es dann immer das Spiel des Jahres, um hier noch eine Floskel zu bedienen. Aber ja, da wird es drauf ankommen, sich in der Vorbereitung möglichst schnell zu finden, die Neuzugänge zu integrieren. Und das haben wir jetzt eben nicht so exakt gesagt, aber du hast es kurz angedeutet, dass man ja mit Stöger, Sander und Kleindienstspieler hat, die man auch schnell integrieren kann, weil sie eben die Sprache sprechen, weil sie die Liga kennen. Das ist ja, wenn man dieses Transferfenster bislang bewertet, auch anders als vergangenen Sommer. Da würde ich jetzt Thomas Schwanscherer schon so ein bisschen als den Exot bezeichnen als Transfer. Also du gibst halt 10,5 Millionen für jemanden aus der tschechischen Liga aus. Und ja, das ist jetzt nicht passiert. Jetzt gibst du dein Geld für Spieler aus, die du vielleicht auch einfach besser bewerten und scouten kannst. Und ich habe es schon mal vor 2 Wochen gesagt, ich bin richtig gespannt darauf, wie das aussehen wird. Ich glaube, da wird es dann vor allem Richtung Trainingslager dann die ersten wirklichen Erkenntnisse geben. Ja, wir werden das beobachten und dann schauen wir mal, wie sich so die Stimmungslage oder die Gemütslage bei allen auch dann rund um die Saisoneröffnung am 10. August darstellen wird. Weil bis dahin wird man weiter mit den Transfers sein und da kommt ja dann mit Straßburg ein Gegner, der dann, ja, also mit dem, was bisher bekannt ist von den Gegnern, auch der stärkste in der Vorbereitung eben eine Woche vor dem offiziellen Saisonstart sein wird.
Ja, es ist ein bisschen so wie dieser Sommer 2018, also die Saisonanalyse wurde geführt, man hat sich besprochen, aber eben auf rein inhaltlicher Basis, was anders werden soll. Es ging nicht um Personalveränderungen, dann wird man natürlich auch gewisse Ergebnisse irgendwann sehen, im besten Fall, was Sportchef Roland Wirkus, Cheftrainer Gerardo Seoane und alle anderen da besprochen haben. Damals kam Dieter Hecking 2018 nach einem wirklich enttäuschenden Saisonende, als man Europa verspielt hatte, mit dem 4-3-3 aus der Sommerpause mit einer Doppel-8. Und ja, es gibt schon Andeutungen und ich denke, das kann man jetzt anhand der Kaderplanung auch ein bisschen so sehen, dass Borussia sicherlich vermehrt zumindest zur Viererkette zurückkehren wird, ob es dann ein 4-2-3-1 mit Doppel-6 oder ein 4-3-3 mit 2 Achtern ist, das wird sich alles zeigen und sicherlich auch beides gute Optionen und wer sich dann gerade da im Mittelfeld wie einfindet, auch da ja viele Sachen, die man sich vorstellen kann. Wir haben oft hier über diesen Reparierer fürs Mittelfeld gesprochen, für die 6. Ich war mir auch vor einem Monat noch sehr sicher, dass jetzt aber auf jeden Fall einer kommt. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher. Das wird sehr darauf ankommen, wer dann noch geht, wie viel Geld wirklich reinkommt. Ja, weil es ja auch Optionen gibt, das zu lösen mit Weigel und Sander, mit Sander und Reitz, mit Weigel und Reitz, je nachdem, nur mit Sander. Also nur mit Weigel sollte es nicht, glaube ich, gehen, weil das war ja also nicht nur wegen Julian Weigel, sondern aufgrund dieser Gesamtstatik und Struktur im Mittelfeld ein Problem. Aber ja, viele Optionen und die müssen sich dann wirklich erstmal finden und ja, viele von denen, über die wir reden, werden ja auch dann gleich da sein zum Trainingsstart. Also kann man auch sofort so richtig loslegen.
Genau und wir haben ja eben gesagt, dass die EM noch läuft, Yannick. Da haben wir ja auch am Freitag einen Ausflug gemacht, unabhängig voneinander muss man sagen, ja, den es sonst auch nicht so oft gibt.
Nö, also ich war in meinem Leben zuvor bei einem EM-Spiel. Es war das Spiel Deutschland gegen Dänemark bei der EM 2012 in Lviv und jetzt das zweite. Passend dazu die Ukraine gegen die Slowakei. Und wir waren beide, sage ich mal, grob im Ukraine-Block und dementsprechend auf der Siegerseite. Und ja, das war schon imposant, vor allen Dingen, wenn man gesehen hat, wie berührt die ukrainischen Fans waren, wie sehr sie sich gefreut haben. Also neben uns stand da wirklich jemand, dem da die Tränen flossen, nachdem Jaremtschuk das 2-1 gemacht hatte. Ja, kann man mal machen. Ich hätte eigentlich auch Lust, noch ein EM-Spiel zu sehen, aber ich glaube, das könnte schwierig werden, kartenmäßig.
Ja, außer du bist bereit. Also das ist auch falls jemand denkt, alle Spiele wären ausverkauft. Nee, so ist es natürlich nicht. Ihr könnt noch für 200 oder 400 € ganz offiziell über die UEFA-Ticket-Plattform für verschiedenste Spiele Karten erwerben. Keine Sorge, so viel haben wir natürlich nicht für die Karten bezahlt. Das hat tatsächlich über den offiziellen Vorverkauf geklappt. Die Ukraine hatte sich ja über die Playoffs qualifiziert und dann war das so ein spontaner Last-Minute-Kauf, der möglich war und der mir die Möglichkeit gegeben hat, mal mit einem Fahrrad zu einem EM-Spiel zu fahren. ich glaube, auch das wird nicht mehr vorkommen. Und ja, ich fand es auch mal was anderes. Muss auch zugeben, ich habe kurz vor Anpfiff dann, also ich hatte ursprünglich auf die Slowakei getippt bei Kicktipp und habe den Tipp dann 3 Minuten vor Anpfiff geändert, weil ich dachte, nee, Moment mal, jetzt bin ich hier zwischen den ganzen Ukrainern und dann will ich irgendwie nochmal anders mitfiebern, deswegen tippe ich auf die Ukraine. War natürlich dann gut, einer der wenigen Spiele, die ich bisher richtig getippt habe, muss man dazu sagen. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht. Es war ja dann auch für einen, ja, eigentlich ja neutralen Zuschauer, muss man ja sagen, alles dabei, weil die Slowakei dann ja in Führung gegangen ist, aber hinten raus das Spiel eben gedreht wurde. Wir haben Laci Benes in Aktion gesehen, der, glaube Mitte so der zweiten Aktion Halbzeit reinkam.
War dann nicht mehr eigentlich.
Nee, auch das stimmt. Es hat in Strömen geregnet während des Spiels, aber ja, kann das auch nur bestätigen, was du gesagt hast. Ich hatte hinter mir auch jemanden sitzen, der, also ein Ukrainer, der aber seit 15 Jahren schon in Gelsenkirchen lebt, und für den war das auch so eine, ja, oder ein willkommenes Event, um dann noch mehr ukrainische Freunde aus NRW zu treffen. Also er meinte, die sind alle hier irgendwo verteilt, 6 Leute, und wir gehen anschließend noch in die Altstadt. Und ja, der hat uns als Service sozusagen immer die Fangesänge übersetzt, was dann auch interessant war, was da gesungen wurde. Und ja, einfach mal, wie gesagt, was anderes. Eine schöne Abwechslung in der Sommerpause. Und ja, auch ich würde noch mal ein zweites EM-Spiel nehmen. Aber würde mich auch freuen, wenn man hier in Düsseldorf die Engländer oder die Niederländer in der K.O.-Runde auch einfach so in der Stadt und rund ums Stadion beobachten könnte.
Ja, das ist schon immer witzig, wenn man dann so, ja, also wenn man in Düsseldorf lebt, genau weiß, wo man lang muss und wie alle Haltestellen heißen und wo die Wege lang führen, und dann ist man irgendwie Fan aus dem Ausland, sei es jetzt dann aus der Slowakei, Ukraine oder wer sonst alles in Düsseldorf war, und dann, ja, wird man mit dem Shuttlebus zur Heinrich-Heine-Allee in die Altstadt gefahren oder muss überlegen, ob man die 78 oder die 79 nimmt, und es ist ja ganz fremde Welt, für uns vertraut, ja, für viele Borussen ja auch, die in Düsseldorf leben. Wir sind ja auch innerredaktionell bei uns die Düsseldorf-Fraktion. Thomas und Carsten decken Gladbach ab, wohnungsmäßig. Ja, haben wir uns gut verteilt über das Rheinland. Und ja, Hanna, ich würde sagen, da wir jetzt hier schon in Plauder- und EM-Modus kommen, haben wir, glaube ich, alles abgearbeitet, was soweit diese Woche rund um Borussia wichtig war.
Ja, denke ich auch. Und was da noch passieren wird bei den Turnieren und auch bei Borussia, werden wir dann weiter verfolgen, und ihr könnt natürlich.
Wir haben Josh Gandy übergangen und die Copa America, wo wir keine Karten haben, aber den 2:0 Auftaktsieg, und es ist ja anscheinend wirklich so, dass Gandy da einen Stammplatz hat und auch erstmal behalten wird, sogar auf der rechten Seite in der Viererkette, und ja, wer weiß, wenn er da auf sich aufmerksam macht, ein paar stabile Spiele und einfach auch, sage ich mal, also er muss ja nicht brillieren, aber einfach irgendwie so das Zeichen sehen, jo, ich setze mich hier durch, meine Mannschaft kommt beim Heimturnier vielleicht auch weit, dann ist es ja wirklich so, obwohl man eigentlich im modernen Fußball denkt, warum ist das so, wenn doch alles so gläsern ist im Scouting-Bereich, aber dann ist es sicherlich möglich, dass auch Vereine nochmal anders auf ihn aufmerksam werden.
Genau, und ja, wenn wir dann nächste Woche aufnehmen, wird er auch das zweite Gruppenspiel hinter sich haben und sich womöglicherweise schon für die K.O.-Runde qualifiziert haben. Das wird dann nächste Woche vielleicht schon vorher Thema sein, weil Joe Skelly werden wir dann nicht vergessen.
Genau, und was es sonst noch gibt, sind wir selber gespannt, und ja, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden auch auf rponline.de/Borussia über alle Kanäle, Instagram, X, Facebook und so weiter. Ich denke, da verpasst ihr nichts. Und in dem Sinne wünschen wir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Genießt das gute Wetter. Ciao, ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de